Schon beim sechsten Teil unseres Themas Aufbau. Und es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht, aber der neue Pastor ist jetzt schon ein Jahr da. Das ist ja irre, oder? Deswegen habe ich es nicht gesagt, aber ich habe das gesagt, weil wir uns ja gemeinsam auf den Weg gemacht haben, gemeinsam wieder Gemeinde aufzubauen. Und nach einem Jahr ist es ganz, möchte ich so einen kurzen Rückblick machen, einfach, was ist in diesem einem Jahr schon passiert. Und ich staune, mit welcher Geschwindigkeit Jesus hier aufbaut. Wenn ich an den Jugendkreis denke, den wir im Herbst gegründet haben, und jetzt kommen jeden Freitag 15 bis 20 Jugendliche. Oder aber, dass wir ganz frisch jetzt die letzten Sonntage Kinderbetreuung anbieten konnten und dass wir dieses Nachbarschaftsfest hatten vorne und Leute aus der Nachbarschaft haben sich einladen lassen und das war richtig ermutigend. Oder der Gottesdienst im Grün am Balkhauser Kotten und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo wir einfach sehen, dass Jesus am Wirken ist, und auch wenn wir uns angucken, die Zahl der Gottesdienstbesucher hat zugenommen, und all das ist ein Grund, Gott zu loben und dankbar zu sein. Aber wir sind lange noch nicht am Ziel. Wir befinden uns mitten im Aufbau. Und da helfen uns die Bücher Esra und Nehemia, weil die waren in einer ähnlichen Situation, sie haben etwas mit aufgebaut. Und wir wissen ja, wenn wir zurückschauen, dass Esra hat beim Wiederaufbau des Tempels mitgewirkt. Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört von den Feinden, und Esra und den Leuten damals war es möglich, den Tempel aufzubauen. Und das haben wir die letzten Sonntage uns angeschaut, was das bedeutet. Und dann ging es aber auch weiter, denn die Stadtmauer lag immer noch kaputt da. Und dann kam Nehemia. Und das Problem war, eine Stadt ohne Stadtmauer war eine Einladung an alle Feinde: kommt, überfallt uns und nehmt euch, was ihr möchtet. Und Nehemia hat von dem Problem gehört und er war innerlich bewegt. Er war in Susa, im heutigen Iran ist das, und er reagiert auf das Problem. Er ist berührt, er fängt an zu beten, und aus der Reaktion wird Aktion. Er macht sich nämlich auf und reist nach Jerusalem, um das Problem zu beseitigen und die Mauer wieder aufzubauen. Und das haben wir uns schon die letzten Sonntage angehört und was wir daraus auch als Gemeinde heute lernen können für unsere Situation jetzt. Und so wollen wir uns heute weiter mit Nehemia befassen, und wir lesen aus dem dritten Kapitel die Verse 33, nicht bis 10, das stimmt natürlich nicht, bis 38, 33 bis 38. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er: Was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein: Was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Da betete ich: Höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass die Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Wir sehen also, Nehemia hat angefangen, die Mauer zu bauen. Er tut das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was Gott von ihm verlangt. Sie sind auch gut dabei und kaum sind sie dabei, kommt Gegenwind. So heißt ja auch heute die Predigt. Bewegung bringt Gegenwind. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie Manfred schon erzählt hat. Ich habe mal eine Radtour von der Insel Amrum oben runter bis nach Lübeck quer durch Schleswig-Holstein gemacht. Und ich erinnere mich ganz klar, an einem Tag hatten wir so starken Gegenwind, dass wir gerade mal 15 Kilometer weit gekommen sind. Und dann hatten wir auch keine Lust mehr. Da war ein Zeltplatz und dann haben wir gesagt, da übernachten wir jetzt, jetzt wollen wir nicht weiterkommen. Es war so anstrengend. Und Schleswig-Holstein ist ja nicht gerade für seine Berge bekannt. Ist ja relativ flach, gerade da an der Westküste. Da, wo ich herkomme, an der Ostküste, sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir sogar die holsteinische Schweiz. Aber es sind auch nicht wirklich Berge. Das ist, glaube ich, hier hügeliger im Bergischen Land als bei uns da. Aber nichtsdestotrotz, also flach und Gegenwind, und es war so anstrengend, dass wir nicht weitergekommen sind. Nächsten Tag hatte sich der Wind gedreht um 180 Grad und wir hatten Rückenwind. Und wir sind dann ungelogen 90 Kilometer gefahren bis nach Hause, weil das so leicht war, mit Rückenwind zu fahren. Aber wehe dem, jenigen, der Gegenwind erlebt. Und Gegenwind erleben gerade jetzt hier auch diese Leute, die in Jerusalem die Mauer wieder aufbauen. Und das ist so zur Zeit 444 vor Christus gewesen. Und Esra hatte den Tempel schon wieder aufgebaut vorher und er wurde verschönert auch sogar noch. Aber jetzt lag die Mauer brach und Nehemia kam, baute sie auf mit den Leuten aus der Stadt. Und letztes Mal haben wir gehört, dass er da Mitarbeiter gesucht hat, sie motiviert hat, mitzumachen. Und jetzt sind sie am Bauen und jetzt könnte man sagen, alles super, aber die Feinde, die Nachbarn finden es nicht gut. Und die wollen das stoppen. Die möchten nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Sie wollen nicht, dass Jerusalem wieder eine starke Macht wird. Und so kommen dieser Sanballat und der Tobia zusammen, die Samariter und die Ammoniter, und sie machen sich lustig erstmal über das, was da geschieht. Sie trauen es nicht zu, dass die paar Mannequins da in Jerusalem die Mauer wiederherstellen. Sie trauen es ihnen nicht zu. Und sie machen sich lustig. Und der Tobia sagt sogar, naja, ein Fuchs, wenn der auf die Mauer da hüpft, die bricht das schon zusammen. So ein kleiner Fuchs. Und sie machen sich über das Vorhaben lustig. Und die Reaktion, die jetzt kommt vom Nehemia, es ist ein neues Problem da. Gegenwind. Die Feinde stehen vor der Haustür. Und was jetzt der Nehemia macht, ist, wie reagiert er darauf? Er betet. Er lässt sich nicht bange machen. Er geht zu Gott und er betet, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Und Nehemia sieht auf die Situation und wir können von ihm lernen, als erstes kommt eine menschliche Einschätzung auf die Situation. Die menschliche Einschätzung ist, wir werden beleidigt. Die Feinde beleidigen uns. Sie trauen uns das nicht zu, sie machen sich lustig über uns. Und das ist eine menschliche Einschätzung. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern es kommt eine geistliche Einschätzung dazu. Und er sieht, dass diese Leute machen sich ja nicht lustig über, letztendlich nicht über Nehemia und seine Landsleute, sondern sie machen sich über Gott lustig. Und wer Gott keine Ehre gibt, wer sich über Gott lustig macht, über seine Sache lustig macht, der begeht eine Sünde. Und so kommt einmal diese menschliche Einschätzung und diese geistliche Einschätzung zusammen. Und das sagt er hier in Vers 37 zum Schluss, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Dich, und damit ist Gott gemeint, sie haben Gott beleidigt. Und es ist halt auch immer wieder, wenn wir auf Gegenwind stoßen, in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde, wenn wir vor Problemen stehen, dann müssen wir über diese menschliche Einschätzung hinwegkommen. Wir müssen eine geistliche Einschätzung auch machen. Was bedeutet das geistlich, was hier passiert gerade? Und Nehemia kommt halt zu dieser Schlussfolgerung, in erster Linie verhöhnen sie Gott, sie beleidigen ihn und das ist Sünde. Und er kommt also von der Reaktion, dass er das hört, dass er betroffen ist, durch Gebet zur Aktion. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er tut nicht das, was die Feinde gehofft haben. Wir müssen nur so richtig gegen die mal was rauslassen, die beleidigen, lächerlich machen, durch den Kakao ziehen, dann werden die schon von alleine aufhören. Nein, durch Gebet kommt er zu einer anderen Aktion. Sie lassen sich nicht entmutigen. Und da heißt es in Vers 38, schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Sie erreichen ein Etappenziel. Die Hälfte ist schon geschafft. Sie lassen sich nicht entmutigen. Und vor allen Dingen, durch diesen Gegenwind, durch das, was außen kommt, rücken sie noch eher enger zusammen. Und sie sind alle mit dem ganzen Herzen dabei. Mit ganzem Herzen dabei. Und wir können auch daraus lernen, wenn der Gegenwind stärker wird, gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Diese menschliche Einschätzung, ach, die kriegen das sowieso nicht hin und ich blase in das gleiche Horn, die kriegen das sowieso nicht hin. Oder aber mit ganzem Herzen ist man dabei und sagt, jetzt erst recht, komm, wir rücken zusammen, komm, wir erreichen dieses Etappenziel. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch wahrnehmen, was schon jetzt gut ist. Dass wir auch jetzt nach einem Jahr schon ein Etappenziel erreicht haben. Dass Gemeinde sich nicht aufgibt, dass Gemeinde sagt, wir machen weiter. Wir wollen auch Gott wieder zutrauen, dass er hier Gemeinde baut und aufbaut. Und das ist ein Etappenziel. Wir sind längst noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und hier bei Nehemia haben sie die Hälfte der Mauer aufgebaut. Und dann geht es weiter. Leider ist da mit Sanballat und Tobia nicht Schluss. Da heißt es dann, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende und es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihr Werk ein Ende machen. Die Juden, die in der Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnungen zu uns und forderten uns auf, kommt zu uns zurück. Daraufhin stellte ich an offenen Stellen hinter den niedrigsten Abschnitt der Mauer bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Feinde, eure Familien und euer Zuhause. Die Israeliten, sie machen alles richtig, sie sind da, wo Gott sie hinhaben will, sie tun die Arbeit, die Gott will und trotzdem gibt es Gegenwind. Das heißt, Wir denken immer, wenn Gott mich segnet, wenn ich alles richtig mache, dann geht es mir gut. Dann gibt es keine Probleme. Aber das kann auch genau das Falsche sein. Wenn es keine Probleme gibt, kann es bedeuten, dass mich der Teufel so eingelullt hat, dass ich gar nicht in Bewegung bin, dass ich stehe, Stillstand. Dann gibt es auch keinen Gegenwind. Heute hätten wir gern ein bisschen Wind hier drin. Ne? Aber wenn man sitzt und einfach nicht vom Fleck sich rührt, gibt es keinen Gegenwind. Es kann also bedeuten, muss nicht, aber es kann bedeuten, dass es Stillstand oder sogar Rückschritt gibt. Es gibt einen, der nicht will, dass Gemeinde gebaut wird. Es gibt einen, der nicht will, dass du näher zu Jesus rankommst, dass du im Glauben wächst. Und das ist der Satan. Und ich staune immer wieder, dass viele Christen im Westen gar nicht so an die Existenz des Teufels glauben. Die sagen, das ist doch eine Geschichte aus dem Mittelalter, das kann man doch nicht wirklich glauben. So ein kleiner roter Typ mit Hörnchen und Pferdefuß und kleinem Schwänzchen da hinten dran. Und das stimmt, den gibt es wirklich nicht so. Aber den Teufel, Satan, den gibt es. Das ist das, was uns die Bibel, das Wort Gottes auch berichtet. Und der Teufel hat es wirklich geschafft, Satan hat es wirklich geschafft, sich bei uns im Westen so darzustellen, als wäre es Idiotie, an ihn zu glauben. Deswegen ist das viel schlimmer als diese ganzen Horrorfilme, die es gibt, ja? Wo er dann dargestellt wird als Monster und vor dem man Angst haben muss. Er hat es geschafft, dass selbst die Christen nicht, oder viele Christen, nicht mehr an die Existenz des Teufels glauben. Und er hat genau das geschafft, was er schaffen wollte. Denn so kann er verdeckt viel besser arbeiten, so kann er Gemeinden kaputt machen, so kann er Streit zwischen Gemeindegliedern stiften, so kann er Leute entmutigen, so kann er Leute von Jesus weghalten, so kann Sünde sich ausbreiten in der Gemeinde, weil man sich gar nicht mehr darüber bewusst ist, dass da Gegenwind ist, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Ich erinnere mich an den einen jungen Mann, Stefan hieß er, der bei mir im Hauskreis war. Und er machte einen ganz neuen Start mit Jesus. Er sagte, ja, ich will Jesus ganz konkret nachfolgen. Ja, ich will wieder anfangen, in der Bibel zu lesen. Ich will wieder anfangen zu beten. Und wir freuten uns mit ihm im Hauskreis zusammen. Und eine Woche später erzählte er, ich muss euch was erzählen, gleich nächsten Tag, als ich zur Arbeit fuhr, bin ich ausgestiegen und bevor ich meinen Fuß noch raussetzte, landete er in einem Hundehaufen. Und meine frühere Einstellung wäre gewesen, so siehst du, das mit Jesus lohnt sich doch gar nicht. Das ist schon ein Zeichen, hat er früher gesagt, ein Zeichen für mich, dass sich das gar nicht lohnt. Kaum bin ich mit Jesus unterwegs, trete ich in Hundehaufen. Aber jetzt sagte er, für mich war klar, dass es einen gibt, der mich entmutigen will, der mir einreden will, mit Jesus lohnt sich das nicht. Guck mal, jetzt bist du konkreter mit ihm unterwegs und das Erste ist, du trittst in einen Hundehaufen. Und das, sagte er, bin ich bewusst angegangen, dagegen angegangen, habe gesagt, nein, Gegenwind. Und jetzt erst recht mit Jesus. Jetzt erst recht mit Jesus. Satan will nicht, dass Gemeinde gebaut wird. Satan will nicht, dass du näher an Jesus rankommst. Und wir lesen hier in Kapitel 1 und 2, dass in Vers 1 und 2, dass jetzt die Israeliten noch mehr bedrängt werden. Und das stimmt nämlich nicht, was da steht. In Vers 3 steht, wir beteten zu unserem Gott und wir bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Die Reaktion daraus, aus dem Gegenwind, der kommt, aus der Bedrohung, die kommt, ist das Gebet, die Beziehung zu Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus. Und sie hoffen auf Gott. Sie hoffen auf Gott und seine Stärke. Sie gucken nicht auf sich. die paar Mannequins, die da waren, die bauen mussten. Und jetzt mussten sie noch die Hälfte der anderen Leute abstellen zum Bewachen. Sie guckten nicht auf sich und auf das, was sie können. Sie guckten auf Gott und was er kann, auf seine Stärke. Und sie tun dann, was in ihrer Kraft steht. Das gehört zusammen. Auf Gott und seine Stärke hoffen und dann das tun, was mir möglich ist. Und so kommen Entmutigungen trotzdem noch dazu. Obwohl sie doch gebetet haben, obwohl sie die Stadt bewachten, obwohl sie gesagt haben, wir hören nicht auf. Und trotzdem kommen noch mehr Entmutigungen. Einmal von außen, die Feinde, die von außen kommen. Und dann noch viel schlimmer, lesen wir in Vers 4. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Jetzt kommt von innen auch noch Entmutigung, dass die eigenen Leute sagen, das ist zu viel, guckt euch doch mal um, seht doch mal, was da alles noch gemacht werden muss. Wir sind doch noch nicht am Ziel, wir haben nicht genügend Kräfte, wir schaffen das nicht. Und das ist eine extreme Entmutigung, wenn sowas in der Gemeinde entsteht. Und viel schlimmer auch noch die Leute, die in Vers 6, die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnungen zu uns und forderten uns auf, kommt zu uns zurück. Also die, die sich noch nicht mal beteiligen am Gemeindebau, die sich noch nicht mal beteiligen an dem Bau der Stadt, die fangen auch noch an zu sagen, ach, hört doch lieber auf, kommt zu uns zurück. Die Entmutigung von außen ist schlimm, aber die Entmutigung von innen genauso. Also das ist so ein richtiger Hochdruckkochtopf gerade. Ja? Kennt ihr diese Töpfe, die mit Hochdruck arbeiten, ja? Wo dann so ein kleiner Stift rauskommt? Meine Mutter ist mal einer explodiert in der Küche und wir hatten dann Gemüse an der Decke. Das ist so im Moment, sie sind unter Druck ohne Ende unter Druck. Und es geht darum, dass wir jetzt darauf gucken, wie Nehemia mit dieser Situation umgeht. So viel Druck von außen und von innen. Und was macht er? Er ist Ermutiger. Und das ist so wichtig, dass wir in der Gemeinde nicht Entmutiger sind. Dass wir nicht sagen, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Das läuft nicht, wir haben nicht genügend Kräfte, wir haben nicht genügend Finanzen. Dass wir nicht Entmutiger, sondern Ermutiger sind. Und da müssen wir ganz stark aufpassen, wie wir miteinander reden, was wir sagen. Dass wir uns immer wieder fragen, ermutigt das oder entmutigt das? Es geht nicht darum, den Leuten Honig ums Maul zu schmieren und nichts mehr anzusprechen, was nicht läuft. Das ist es, ist es nicht. Sondern es geht um meine grundsätzliche Einstellung, dass ich mich frage, will ich den anderen fertig machen, entmutigen oder will ich ihn aufbauen? Und auch im Neuen Testament, der Paulus sagt, liebe Freunde, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch! Ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Der hat was geblickt, der hat gesagt, nur dann kann Gemeinde aufgebaut werden, wenn wir uns freuen über das, was geschieht. Wenn wir auf das gucken, wo Gott am Wirken ist. Aber, dass wir das, was nicht läuft, was falsch läuft, dass wir da unser Verhalten ändern. Und dass wir einander ermutigen. Ich liebe ja Amerikaner. Die haben nämlich das Ermutigen ganz tief in ihrer Seele drin. Und die finden immer etwas Positives, wo wir Deutschen schon längst 100 Haare in der Suppe finden würden, finden die noch positive Dinge. Ich weiß noch, wie ein Amerikaner auf jemanden zugegangen ist, der gepredigt hat und die Predigt war wirklich nicht so doll, sag ich mal. Und der Amerikaner ist auf den zugegangen und hat gesagt, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, das vorzubereiten und danke, dass du so laut geredet hast. Ich habe jedes Wort verstanden. Nur ein kleiner Spaß. Ermutigen untereinander, dass wir den anderen aufbauen, dass wir ihm helfen, dass er nicht aufgibt, sondern dass er weitermacht. Nochmal an dieser Stelle, das bedeutet nicht, dass wir nicht die Dinge verschweigen, die nicht laufen. Da müssen wir auch drüber reden. Aber ich erlebe es. Ich habe ja mal 5 Jahre war ich weg von Deutschland. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und erlebe es, dass wir Deutschen so ein entmutigtes Volk sind. Wir sind so entmutigt. Vielleicht liegt es auch mit an unserer Geschichte, dass wir 2 Weltkriege angefangen haben. Dass unser Land geteilt war, dass alles kaputt war. Vielleicht liegt es daran, dass wir so entmutigt sind. Aber eigentlich haben wir gar keinen Grund dazu. Wenn man sieht, dieses kaputte Deutschland, was ihr zum Teil und meine Vorfahren aufgebaut haben wieder. Und das, was, wofür Deutschland heute wieder steht, da müssten wir eigentlich sehr ermutigt sein. Und uns Deutschen ging es noch nie so gut wie heute. Wir mussten so ermutigt sein und wir müssten eigentlich andere Länder in dieser Welt ermutigen können und sagen, guck, es lohnt sich, sich einzusetzen. Guck, es lohnt sich, die Ärmel hochzukrempeln und ordentlich Gas zu geben, dann kriegst du was auf die Reihe. Wir müssten so ein ermutigtes Volk sein. Und dennoch sind wir so entmutigt und jammern so schrecklich. Wir jammern so schrecklich, als würde es uns so schlimm gehen. Und wir können 2 bis 3 Mal in Urlaub fahren, die meisten. Und wir können ein großes Auto fahren, in großen Häusern leben. In St. Petersburg, wo ich gelebt habe, da ist es bis heute so, da gibt es große Wohnungen mit 4, 6 und 8 Zimmern. Und da wohnen dann aber auch 3, 4, 5 Familien. In dieser Wohnung. Und eine Familie in einem Zimmer mit Kindern, Mutti, Vati und die Oma wohnt noch mit da drin. In einem Zimmer. Und ich erinnere mich daran, da hatte ein Mitarbeiter von unserer Sprachschule, hatte ein bisschen Geld zur Verfügung. Und er sagte, eigentlich müsste ich mir ja jetzt eine Waschmaschine kaufen, damit unser Leben ein bisschen leichter ist. Aber wenn ich die Waschmaschine jetzt in die Küche stelle, dann wollen ja alle anderen Familien damit auch waschen. Und deswegen kaufe ich lieber einen Fernseher. Hat sich einen Fernseher für das Geld gekauft, kann man auch machen. Aber was ich sagen will, uns geht es so gut wie nie und trotzdem sind wir so entmutigt. Und wir müssen lernen, wieder ermutiger zu werden, einander zu ermutigen. Und an dieser Stelle möchte ich euch nach einem Jahr ganz herzlich danken, denn ihr ermutigt mich. So viele von euch kommen auf mich zu und sind so dankbar und haben so wertschätzende Worte. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ermutigt mich, dass ich sage, hier bin ich am richtigen Platz. Hier können wir etwas tun. Ganz herzlichen Dank dafür. Lasst uns aber immer wieder darauf bedacht sein, dass wir nicht entmutigen, sondern dass wir dem folgen, was das Neue Testament sagt. Auch der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, ermutigt einander jeden Tag. Jeden Tag. Und ich hoffe, dass ihr das in euren Ehen auch macht. Ich bin ja nicht verheiratet, ne? Aber ermutigt euren Ehepartner jeden Tag. Ermutigt ihn, mehr mit Jesus zu gehen. Ermutigt ihn in den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Ermutigt einander. Das Leben und der Gegenwind entmutigt uns schon von ganz alleine. Da müssen wir gar nichts machen. Da kommen so viele Dinge, die uns entmutigen. Ermutigt, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Das ist der Auftrag, den wir haben, Ermutiger zu werden. Und Nehemia ist dieser Ermutiger. Und er macht das ganz praktisch. Da ist jetzt diese Bedrohung da von den Feinden und ganz praktisch bedeutet es, er lässt Wachen aufstellen überall. Das ist eine ganz praktische Geschichte der Ermutigung. Ermutigung ist nicht immer nur Worte. Ermutigung ist auch Hilfe. Ermutigung ist auch konkrete Aktion. Und dann macht das aber auch verbal. In Vers 8, da sagte er, fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Und der für euch kämpft. Und dann sagt er, und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Er spricht Ermutigung zu und er zeigt nochmal die Motivation auf, warum machen wir das hier überhaupt. Er sagt, der Herr kämpft für eure Freunde, für eure Familien und für euer Zuhause. Deswegen bauen wir diese Mauer wieder auf. Er zeigt die Motivation auf, warum man das Ganze überhaupt macht. Aber damit ist leider immer noch nicht Schluss. Da heißt es dann ab Vers 9, als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihnen vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzer bewaffnet Wache standen. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Juda, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort. Eine Hand am Werkzeug, die andere Hand an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben ihm. Ich erklärte den vornehmen Bürgern, den Oberhäuptern der Stadt und dem übrigen Volk, der Bau, an dem wir arbeiten, ist groß und sehr weitläufig. Wir arbeiten getrennt entlang der Mauer und weit voneinander entfernt. Deshalb lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, von wo er ertönt. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir von Beginn der Morgendämmerung an, bis abends die Sterne wieder sichtbar wurden. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine Diener, noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Alle führten wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten. Sie hatten eine Hand am Werkzeug und die andere an der Waffe. So haben sie gebaut. Das war eine extreme Situation, oder? Wir sind heute auch im geistlichen Kampf, sagt Paulus. Und Jesus sagt das auch schon. Wir sind nicht in einer neutralen Zone. Gemeinde ist nicht die Zone, wo der Teufel nichts mehr macht. Sondern wir sind, auch wenn wir errettet sind, auch wenn wir Christen sind, sind wir im geistlichen Kampf. Epheser 6, Vers 12 sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das wäre sogar manchmal einfacher, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir kämpfen auch heute. Und das muss uns bewusst sein. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt eine feste Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Da kann der Teufel nichts tun. Und das Lied werden wir im Anschluss an diese Predigt auch singen. Eine feste Burg ist unser Gott. Aber soweit wir unseren Fuß einmal raussetzen, sind wir im Kampf. Wir sind im Kampf. Und die Reaktion auf den geistlichen Kampf, der auch hier bei Nehemia stattfindet, ist immer Gebet. Ist immer Gebet. Und Nehemia hat hier eine Truppe abgestellt, die jetzt die bewachten und guckten und er hat Speer ausgestellt, die auf Feinde achteten. Und wir brauchen Leute, die im Gebet genau das Gleiche machen, die mit dem geistlichen Schwert dastehen, die dastehen und bewachen, die Gemeinde bewachen und beschützen Und wenn der Feind eingreift, gleich das Horn nehmen und die anderen Bescheid geben und sagen, beten, wir müssen beten. Wir müssen unseren Jugendkreis umbeten, wir müssen unseren Bibelkreis umbeten, wir müssen unseren Gottesdienst umbeten. Wir müssen beten, dass Gott uns beschützt und dass er uns die Augen öffnet für die Schliche des Teufels. Und von der Reaktion zur Aktion kommen. Und das sprengt jetzt den Rahmen dieser Predigt, aber wer heute noch Zeit hat, heute Nachmittag oder heute Abend, lest euch Epheser 6 durch, die geistliche Waffenrüstung. Die zeigt uns auf, wie wir im Kampf gegen den Teufel reagieren und agieren können. Und es ist ein Kampf, wir sind in einem Kampf bis heute. Doch Epheser 6, Vers 10 sagt uns, werdet stark in dem Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Werdet stark durch den Herrn. Nicht dadurch, dass wir ins Fitnessstudio gehen und im geistlichen Sinne und versuchen, unsere eigenen geistlichen Muskeln zu stärken. Nein, es geht um die Stärke des Herrn, um seine Kraft, die, wenn ich mir schwach vorkomme, kann er seine Stärke zeigen. Wenn ich mir schwach vorkomme, kann Gott seine Stärke zeigen. Solange ich meine, ich bin stark genug, ich kann das, solange hält er sich zurück und sagt, dann mach. Und wenn ich mir schwach vorkomme und sage, ich kann nicht, und vielleicht hat Gott uns als Gemeinde dahin gebracht, wo man gemerkt hat, wir können nicht. Und das ist ein heilsamer Prozess manchmal, dahin zu kommen, wir können nicht. Aber er kann. Er hat die Kraft. Er hat die Stärke. Und noch zum Schluss, Römer 8, 38. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Amen. Amen. Ich möchte beten. Herr, voller Dankbarkeit kommen wir zu dir, dass du am Wirken bist in unserer Gemeinde. Wir sind im Aufbau und du hast dich dazugestellt. Und wir sind sicher bei dir, Herr. Du bist eine feste Burg, auch wenn der Teufel um uns herum stürmt und uns entmutigen will und uns wegbringen will von dir, Herr. Wir wollen uns noch dichter an dich heranbringen und heranwagen. Und wir danken dir, dass du stärker bist als der Teufel, stärker bist als der Tod, stärker bist als alles. Wir danken dir dafür, dass du unsere Gemeinde nicht aufgegeben hast, sondern dass du am Wirken bist mitten unter uns. Und wir loben dich dafür. Und wir möchten dich bitten, dass wir uns bewusst werden, dass du es tust. Nicht unsere Stärke, Herr, nicht das, was wir können, sondern du sollst zum Zug kommen, mitten unter uns. Und wir wollen zum Segen werden für diese ganze Stadt hier. Gebrauche uns. Aber Herr, wir beten auch, dass dein guter Geist uns hilft, dass wir ermutiger sind. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass niemand entmutigt nach Hause gehen muss, wenn er hier in die Gemeinde kommt. Öffne uns die Augen, wer heute eine Ermutigung braucht. Hilf uns, dass wir als Gemeinschaft gestärkt werden und dass wir wie das Volk Israel mit ganzem Herzen an dem Bau zusammenarbeiten, so wie wir es heute in dem Text gehört haben. Danke dafür, Herr. Wir loben dich. Und geben dir die Ehre. Amen.